Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Genug Gründe, einmal mehr über Corona zu sprechen. Der nach wie vor schwelende, der nach wie vor ungeklärte Streit zwischen Europäischer Union und AstraZeneca, was nun wirklich vereinbart war in Sachen Impfstofflieferung. Wir machen dabei eine kleine Pause heute und sprechen lieber über etwas, über ein Gefühl, das möglicherweise auch Ihnen, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören, nicht ganz fremd ist in diesen Corona-Zeiten oder auch vielleicht generell. Das Gefühl der Einsamkeit. Das ist ein Problem, das meinen heutigen Gast, Diana Kinnert, schon lange vor der Pandemie beschäftigt hat. Wir haben auch das ein oder andere Mal hier schon in der Sendung drüber gesprochen. Jetzt kommt in wenigen Wochen ein Buch heraus, das Sie zusammen mit Marc Bielefeld geschrieben haben. Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Frau Kinnert, hat die Pandemie Sie jetzt nochmal animiert, wirklich drüber zu sprechen, weil jetzt vielleicht mehr Menschen auch diese Erfahrung machen?
Also ich glaube schon, dass die Pandemie dafür gesorgt hat, dass auch Menschen, die normalerweise sehr in gesellschaftliches, kulturelles Leben eingebunden sind, durch die Kontaktbeschränkung auf sich selbst zurückgeworfen sind und deswegen es nochmal eine neue Art von Betroffenheit gibt. Aber grundsätzlich ist dieses Phänomen, dass wir ein Stück weit vereinzeln, dass wir unsolidarischer werden, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt, dass wir auch auf Basis der Altersstruktur immer mehr verwitwete einzelne Menschen haben, ist ein großes gesellschaftliches Phänomen. Und das hat auch vor Corona schon Millionen Menschen betroffen.
Ich könnte schon mal einen Blick werfen auf das Cover, das das Buch haben wird. Da sieht man ganz groß ein Smartphone, ganz dunkel. Und ich frage mich, ob das da als Teil des Problems oder als Teil der Lösung abgebildet ist. Aus eigener Anschauung würde ich erstmal sagen, Social Media schafft ja so eine ganz eigenartige Illusion des Sozialen, des Austausches, die dann aber auch in eine ganz große Leere führen kann.
So ist es. Also das Buch heißt Die neue Einsamkeit, eben weil ich mich jahrelang mit klassischer Einsamkeit, sage ich jetzt mal, beschäftigt habe. Also mit Lösungen von Nachbarschaftsgenossenschaften, Mehrgenerationenhäusern und eben sehr vielen hochaltrigen, vereinzelten Menschen. Und ich dann aber festgestellt habe, dass nicht nur deutsche, sondern auch internationale Studien besagen, dass vor allem 20- bis 40-Jährige sich zunehmend einsam fühlen, aber zunehmend eben eigentlich erreichbarer sind denn je, in den sozialen Netzwerken verbundener sind denn je, in den Städten eigentlich mit Angeboten überschwemmt werden. Und das war für mich ein großes Rätsel, wie das eigentlich sein kann, dass die Leute, die am vernetztesten sind, sich subjektiv doch am einsamsten fühlen.
Ist das, warum Sie sagen, wir müssen Einsamkeit völlig neu bewerten? Also das, was Sie gerade beschreiben, ich könnte mir vorstellen, dass viele, die vielleicht so etwas wie Einsamkeit empfinden, das aber gar nicht benennen würden, weil sie gar nicht ahnen oder zuordnen können, was das eigentlich ist.
Deswegen ist das erste Drittel des Buches erstmal eine Annäherung an den Begriff. Also ich bin auch gerne alleine. Ich finde, dass man im Alleinsein sich auch selbst nochmal neu kennenlernen kann und dann auch weiß, wie will ich qualitativ Verbindungen und Beziehungen pflegen und führen. Aber es geht eben um dieses sehr subjektive Gefühl von Einsamkeit. Das bedeutet, dass ich defizitär glaube, mein Wunsch nach sozialem Kontakt wird ständig enttäuscht. Ich bin zwanghaft isoliert und ich habe keine Aussicht auf Besserung. Und wenn sich das über einen längeren Zeitraum so trägt, dann gibt es sehr viele medizinische Studien inzwischen, die sagen, dass das extreme gesundheitliche Folgen hat, am Ende natürlich eben auch in der Gesundheitsindustrie als Kostenfaktor. Mhm. Beispielsweise, dass Einsamkeit so schwer wiegt wie 15 Zigaretten am Tag. Beispielsweise, dass wer einsam ist, auf Dauer eine andere Sterblichkeitswahrscheinlichkeit hat, die ist um 25% erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für Demenz, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Depressionen steigt rapide an. Und all das kann man, glaube ich, gesellschaftlich und politisch nicht länger ignorieren.
Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, ab wann ist man denn einsam? Also ist das auch ein subjektives Gefühl oder kann man da Faktoren festmachen?
Es gibt verschiedene Messgrundlagen. Zunächst einmal ist wichtig das subjektive Gefühl, weil man ja auch unterschiedliche mentale Resilienzen hat oder ein unterschiedlicher auch Typ von Schüchternheit oder von Introvertiertheit ist. Aber es gibt natürlich auch bemessbare Grundlagen, zum Beispiel, wie oft ich mit anderen spreche, ob ich sagen würde von mir selbst, dass ich gute Freunde habe und mit denen im Austausch bin. Es gibt Grundlagen, dass Menschen, die selbst Single sind und keinen engen Partner haben, sich so fühlen können, dass es Menschen sind, die im alleinigen Haushalt leben, dass es Menschen sind, die ständig versuchen, Kontakt aufzusuchen, aber die zurückgewiesen werden. Und dann gibt es noch mehr objektivere Medizindaten, die man herauslesen kann.
Bei Einsamkeit, und ich glaube, darüber haben wir auch mal gesprochen, als wir hier schon einmal in der Sendung drüber gesprochen haben, denkt man ja ganz häufig eher an ältere Menschen. Wenn ich mir das jetzt unter den Pandemiebedingungen vorstelle, da haben vielleicht gerade ältere oder mittelaltere Menschen ganz gute Resilienzen. Aber wenn ich mir so eine junge Generation vorstelle, die jetzt gerade so als Studierende ins Leben startet, und gerade diese Pandemie-Erfahrung macht. Frage ist dann natürlich auch, wie sehr kann man da schon quasi schief reingeraten in das Leben, das ja eigentlich ein soziales sein sollte?
Ich glaube, dass bei den jungen Menschen vor allem die Diskrepanz zum normalen Alltag am höchsten ist. Also ein junger Mensch, der im Erasmus-Auslandssemester ist, der durch seine Praktika ständig in eine neue Stadt zieht, der mit U-Bahn und irgendwie Bussen irgendwie in irgendwelche Clubs und ins Nachtleben sich stürzt, der ständig auch sozialpsychologisch diese Phase jetzt auch braucht von zu wem gehöre ich, wer bin ich und wo stoße ich mich ab, das ist ein Stück weit aufgehoben. Und ich glaube, dass der Pandemie-Alltag für diese Menschen nochmal eine ganz andere psychologische Folge haben wird und auf die müssen wir eben auch politisch gucken.
Wir langweilen uns zu Tode, das beschreibt im Moment wahrscheinlich eher das Lebensgefühl. Entertainment kommt bestenfalls vom eigenen Bildschirm her, aber das soziale Leben draußen ist pandemiebedingt so gut wie gestrichen und ja selbst Begegnungen auf ein Minimum reduziert. Das muss nicht immer, aber es kann zur Einsamkeit führen und das ist weiter unser Thema mit Diana Kinnert. Frau Kinnert, in Ihrem Buch suchen Sie ja auch nach Auswegen. Haben Sie da auch da ein paar schnell wirkende und anwendbare Antworten für Corona-Zeiten?
Naja, das Buch beschäftigt sich schon mit einer Einsamkeit, die eben auch schon vor Corona da war. Insofern ist da jetzt kein Fokus drauf. Und dann muss man sehr unterscheiden eben zwischen der neuen Einsamkeit, auf die ich mich da hauptsächlich beziehe, und dieser alte klassische Einsamkeit. Ich glaube, dass wenn man über alte klassische Einsamkeit spricht, dann gibt es natürlich diese Lösung von Mehrgenerationenhäusern, Nachbarschaftsgenossenschaften. In den Niederlanden gibt es Supermärkte, wo es eine Plauderkasse gibt. Das heißt, Alleinstehende können sich dort anstellen und mit der Kassiererin noch ein bisschen irgendwie quatschen. In Großbritannien gibt es Programme, dass Briefträger bei Alleinstehenden auch noch mal klingeln und dort sich noch mal in einer anderen Fürsorgeverantwortung sehen. Also solche Lösungen gibt es. Im Pandemiealltag muss man natürlich auf Sterilität achten. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir kreativ und innovativ genug sind, auch über digitale Möglichkeiten, auch über die Nutzung von großen Gebäuden wie Theatern oder Museen, die sowieso geschlossen sind, noch mal neue, sterile Kulturangebote zu schaffen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was am Ende auch unserer mentalen und psychischen Resilienz nützt. Und das sollte schon etwas sein, mit dem sich die Politik vielleicht auch noch mal zunehmend auseinandersetzen darf.
Ja, wir haben ja über den Fluch des Digitalen gerade schon kurz gesprochen. Wo liegen denn da die Chancen?
Ach, die Chancen liegen jetzt vor allem im Pandemiealltag natürlich in der Begegnung bei absoluter Sterilität. Wir verletzen keine Kontaktbeschränkungen, wir können vielleicht Infektionsketten durchbrechen, zumindest können wir über unser WLAN niemanden anstecken und können aber auf der ganzen Welt miteinander verbunden sein. Und ich glaube, dass es da neue Plattformen, neue Räume geben kann. Wir sprechen jetzt in den letzten Wochen sehr viel über diese neue App Clubhouse, wo man im Audio-Video-Call im Prinzip oder im Audio-Mehr-Call miteinander sehr schnell verbunden sein kann. Dagmar Hirche ist eine ältere Aktivistin für digitale Chancen einer hochaltrigen Bevölkerung. Die spielt Stadt-Land-Flusse mit Altersheimen per Zoom-Konferenz. Und ich glaube, dass das schon mal sehr kreative und nette Möglichkeiten sind.
Fürs Erste, aber auch dauerhaft?
Ich glaube, dauerhaft muss man sich mit einer ganz anderen Tiefe beschäftigen. Wir haben eine Generation von Hochaltrigen, die historisch bei uns in eine Rente abgeschoben wurde mit der Erwartung, dass es so lange nicht mehr geht. Heute haben wir eine ganz andere Realität. Wir haben eine andere, fitte und vitale ältere Generation. Wir brauchen ein Zeitalter der Postdemografie mit einer neuen Teilhabe und Teilhabemöglichkeiten für eine ältere Generation. Und gerade wenn es um die Jungen geht, komme ich noch mal zu einer anderen These. Die Jungen sind ja alle schon in sehr, sehr vielen Verbindungen, fühlen sich aber nicht in ihrer Intimität und in ihrer Emotion wirklich investiert. Und da glaube ich, stelle ich eine neue soziale Frage, weil ich das Gefühl habe, dass unsere ständige Gier nach Disruption, nach Innovation, nach Flexibilität sich ein Stück weit kulturell natürlich übersetzt. Und das führt dazu, dass wir uns in menschlichen Verbindungen ein Stück weit zu Konsumgütern degradieren und gar nicht mehr wirklich Intimität wagen. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch nochmal eine kapitalismuskritische
Okay, auf die man dann wie antwortet. Also es gibt ja vielleicht die so eher den konservativen Approach, zurück zu verlässlichen Strukturen, nennen wir es Familie oder auch Glauben oder generell Gemeinschaften, Vereine. Ist das ein Weg, der noch funktioniert?
Also es gibt, glaube ich, zwei extreme Lösungen. Es gibt eine linke Lösung. Wir brauchen einen neuen Kollektivismus und müssen für mich aus meiner Sicht künstlich neue Kollektive erzeugen. Und dann gibt es diesen konservativen Weg. Wir müssen Kirche und Familie und all das, was früher uns zusammengehalten hat, auch nochmal irgendwie hoch inszenieren. Ich glaube, dass beides nicht wirklich realitätsgetreu ist. Worum es mir geht, ist, dass zum Beispiel junge Arbeitnehmer sich erst dann trauen, wieder Verbindlichkeit einzugehen, wenn sie sich das in ihren ökonomischen Strukturen auch erlauben dürfen. Und das bedeutet für mich, dass es neue Betriebsräte braucht, dass es neue Zünfte braucht, dass es eine neue Wachsamkeit dafür geben muss, dass mein Chef, auch wenn er mich duzt und neben mir sitzt und wir Feedbackrunden haben und ich einen Kicker im Startup habe, dass es trotzdem mein Chef ist. Und ich glaube, wir verschwimmen ein Stück weit in unserer ökonomischen Struktur zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in so einem unendlichen Duzen. Und ich glaube, dass das ein Stück weit demaskiert, dass wir eigentlich doch in ökonomischen Strukturen festhängen.
Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Diana Kinnert, das ist das Buch, das Sie geschrieben haben. Anfang März wird es erscheinen.